Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima.
Hallo und herzlich willkommen, Anja Backhaus hier. Ich freue mich, Sie zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen. Wir haben ein Thema aufgegriffen, das mir immer häufiger auf Nachhaltigkeitskonferenzen begegnet, nämlich die Psychologie. Und das ist eine ganz interessante Beobachtung bzw. eine spannende Entwicklung, denn seit Jahren stehen auf den Bühnen Wissenschaftler und Experten und erklären uns anhand von Modellen, von Prognosen, von aktuellen Entwicklungen, wie sich unsere Welt durch den Klimawandel verändert. Und dann gibt es Diagramme und einen Zeitstrahl und immer wieder wird klar, es ist sehr dringend, dass wir etwas tun und dass wir mehr tun als bisher. Aber es passiert recht wenig. Im Gegenteil, das Thema Klimaschutz rutscht auf der Agenda immer weiter nach unten. Ziele, die politisch festgelegt waren, werden aufgeweicht. Und hier sind wir bei der Psychologie. Denn wir haben die Erkenntnisse, wir haben Wege und Lösungen, aber uns fehlen die Menschen. Und ohne Menschen keine Transformation. Lea Dohm ist Diplompsychologin, psychologische Psychotherapeutin. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit der Schnittstelle zwischen Psychologie und psychischer Gesundheit und befasst sich hier im Speziellen mit den Ursachen und Rahmenbedingungen für unsere psychische Gesundheit und berät und begleitet Institutionen und Unternehmen in ihren Transformationsprozessen. Und für ihr Engagement ist Lea Dohm auch schon mehrfach ausgezeichnet worden. 2022 zum Beispiel mit der goldenen Ehrennadel des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen und 2025 mit dem Gutenberg Zukunfts Award. Und ich freue mich, dass sie heute hier ist. Hallo und herzlich willkommen in Grad Global, Lea Dohm.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Frau Dohm, Sie selber haben gesagt, wenn man sich mit psychischer Gesundheit befasst, dann landet man schnell bei ökologischen Krisen und Klima. Wann und anhand welcher Beobachtungen ist Ihnen klar geworden, dass dieser Zusammenhang besteht zwischen der Klimakrise und psychischer Gesundheit?
Ja, ich denke, das Problem ist, dass man gar nicht so schnell da landet. Zum Beispiel war es in meinem Studium nämlich überhaupt gar kein Thema. Darüber habe ich wenig gelernt. Selbst im Fachbereich der Umweltpsychologie beschäftigt man sich eher mit den Rahmenbedingungen an Arbeitsplätzen beispielsweise, wie Menschen Geräte besser bedienen können und so weiter. Aber als 2019 die Klimabewegung so stark war, habe ich mich nochmal eingelesen ins Thema. Ich war schon immer an Ökologie interessiert, aber da wurde es sozusagen nochmal reaktualisiert. Und dann ist mir, also ich muss wirklich sagen, ein Licht aufgegangen. Es ist so, dass die äußeren Rahmenbedingungen erheblichen Einfluss auf unsere Gesundheit, eben auch unsere psychische Gesundheit haben und dass dieser Einfluss, das wissen wir inzwischen auch aus der Forschung, systematisch unterschätzt wird. Also zum Beispiel in Umweltzonen, das sind diese Straßen, die für so schwere verschmutzende Fahrzeuge gesperrt sind, gehen Angsterkrankungen und depressive Erkrankungen um 3-4% zurück für die Anwohnenden. Das ist ein enormer Befund und das ist auch insofern spannend, weil wir als Berufsgruppe ja oft in der individuellen Psychotherapie arbeiten und dann probieren, mit den Menschen die eigene Lebensgeschichte anzuschauen, die Rahmenbedingungen. Aber wir müssen den Blick weiten. Wir müssen auch schauen, welche gesellschaftlichen Strukturen, welche ökologischen Strukturen brauchen wir eigentlich für Gesundheit? Denn ansonsten behandeln wir vielleicht mitunter auch an falscher Stelle.
Ja, und da ist natürlich die Aufklärungsarbeit ganz besonders wichtig, dass Menschen sich darüber bewusst sind. Sie meinen ja gerade, sie finden da sehr wenig zu, selbst in ihrem Studium. Jetzt ist es so, wenn man Menschen befragt, dann ist den meisten ja schon auch wichtig, die Umwelt zu schützen. Und jeder würde lieber in einer verkehrsberuhigten Straße wohnen, wie Sie gerade gesagt haben, die grün ist und wo Bänke stehen, als an einer vierspurigen Straße, an der Tausende von Autos vorbeifahren. Aber trotzdem, wenn es dann darum geht, das eigene Verhalten zu ändern, sind viele beim Klimaschutz nicht mehr dabei. Wie schaffen wir das, psychologisch, das eine von dem anderen so abzuspalten? Wie kriegen wir das hin, zu sagen, ja, ich möchte eine lebenswerte Zukunft, aber auf der anderen Seite weiterfliegen, mit dem Auto fahren, ETFs kaufen, die fossile Energien unterstützen? Was passiert bei uns, dass wir so widersprüchlich in uns selbst sind?
Also im Grunde ist es psychologisch hochverständlich. Wir sind in einer Gesellschaft aufgewachsen, in der genau dieses Verhalten, also zum Beispiel Fleisch essen, in den Urlaub fliegen, ETFs kaufen, als normal stilisiert ist oder sich so entwickelt hat. Das heißt, wenn ich das nicht mache, wenn ich zum Beispiel sage, ich fliege jetzt nicht mehr in den Urlaub oder ich ernähre mich pflanzlich, dann könnte es sein, dass ich irgendwie auffalle. Gerade zum Beispiel in meinem Freundeskreis, da ist es noch total üblich, dass die Menschen sich weiter auf diese Art und Weise verhalten. Da mache ich mich ja vielleicht auch ein bisschen zum komischen Oberöko, wenn ich plötzlich damit aufhöre. Und das ist so ein Phänomen, was Menschen nicht gerne mögen. Also wir sind eher so, dass wir uns an anderen orientieren. So sind wir psychologisch ausgerichtet. Und deswegen ist es so wichtig, einerseits, dass wir politische Rahmenbedingungen schaffen, gesellschaftliche Rahmenbedingungen schaffen, die es uns möglichst leicht machen, uns nachhaltig zu verhalten, die ein solches Verhalten auch begünstigen, zum Beispiel indem es finanziell günstiger wird, zum Beispiel mit dem Zug in den Urlaub zu fahren oder andere Möglichkeiten der Abenteuer für sich zu entdecken. Ja. Und dass wir es leichter haben, dann auch im Kontakt mit anderen. Wir brauchen eine neue Normalität.
Absolut, aber da hängt natürlich, die politischen Rahmenbedingungen sind ganz wichtig. Da wissen wir aber natürlich, dass es schwierig ist, in die Zukunft zu planen. Also gerade politisch wird ja gerne in der Gegenwart gehandelt, hat auch mit Legislaturperioden zu tun. Also große, teure, langwierige Strukturprojekte im Zusammenhang mit Klima anzugehen, bei denen dann der Erfolg erst dann sichtbar wird, wenn andere Menschen in der Verantwortung sind. Das fällt häufig schwer. Also ganz konkret, welche Strategien wünschen Sie sich, um solche gesellschaftlichen Prozesse anzuregen?
Also der Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltveränderung hat in seinem Hauptgutachten geschrieben, dass diese ganzen Veränderungen, die wir brauchen, dass sie auf Einsicht, Umsicht und Voraussicht beruhen müssen. Das okay. heißt, es muss uns auf irgendeine Art und Weise gelingen, dass wir praktisch planen und dann eine vernunftsbasierte Entscheidung treffen. Und das können wir als Menschen auch. Also das mag jetzt vielleicht erstmal frustrieren, das so zu hören, aber das machen wir ja im Alltag dauernd. Das machen wir zum Beispiel im Bereich der Gesundheitsvorsorge oder das machen wir, wenn wir eine Immobilie kaufen, dann machen wir das ja auch im Sinne einer langfristigen Planung und denken nicht irgendwie für die nächsten 2 Jahre. Oder gerade für die Menschen, die vielleicht selber Kinder haben oder sich für Kinder verantwortlich fühlen, ist das ja auch ein großes Thema, zu überlegen, wie kann ich denen eine sichere Zukunft schaffen. Das heißt, solche Lebensentscheidungen, die mittel- bis langfristig ausgerichtet sind, das kriegen wir als Menschen schon hin. Aber sinnvoll ist es, wenn wir drüber sprechen und wenn wir uns vielleicht auch gegenseitig beraten. Gerade für unsere Kinder und die nächsten Generationen ist es ja total wichtig, dass sie zukunftsfähige, nachhaltige Jobmöglichkeiten aufgezeigt bekommen, denn ansonsten hängen uns andere Länder ab. Also zum Beispiel China investiert gerade massiv in erneuerbare Energien und auch in E-Mobilität. Das geht gerade in anderen Ländern los und wir drohen da den Anschluss zu verlieren. Es ist auch wirtschaftlich wirklich schlau, wenn wir das mal angehen.
Ja, da muss man ja sagen, dass viele Unternehmen und Institutionen und Organisationen sich dessen auch tatsächlich bewusst sind, gerade weil die diesen Blick aufs Globale haben. Aber dann haben sie teilweise Probleme, doch die Menschen noch mitzunehmen bei diesen Transformationsprozessen. Was könnte man zum Beispiel als Nachhaltigkeitsmanagerin in einem Unternehmen tun, wenn sich Mitarbeiter querstellen und sagen, wir sind komplett aus und auch schon überlastet mit den Themen, die uns hier tagtäglich fordern. Wir haben jetzt keine Kraft mehr, uns noch zusätzlich um Nachhaltigkeitsziele zu kümmern.
Ich denke, dass die Menschen, die sich für Nachhaltigkeit und Klimaschutz und so weiter interessieren, gut darin tun, nicht immer wieder aufs Neue so ein problemschweres Thema aufzumachen und vielleicht mit mahnendem, erhobenen Zeigefinger mit anderen zu sprechen, sondern dass wir aufzeigen, dass wir Lösungen haben. Und zwar ziemlich gute Lösungen, also die wirklich richtig Sinn machen und von denen sehr viele Menschen profitieren. Denn sie haben vollkommen recht, es ist so, dass viele Menschen psychisch so hoch belastet gerade durchs Leben gehen. Und wenn wir mit so einem Grundgefühl von Überlastung, von vielleicht auch Verunsicherung und so weiter mit Blick auf die ganzen Veränderungen unseren Alltag bestreiten, dann wünschen wir uns natürlich einerseits Entlastung, andererseits irgendwie Abschirmen von schwierigen Themen und es begünstigt leider auch den Wunsch nach vermeintlich einfachen Lösungen, wovon dann ja auch wiederum Parteien profitieren, die Lösungen vorstellen, die zwar sehr eingängig klingen, aber leider nicht funktionieren werden, weil sie mit den naturwissenschaftlichen Fakten nicht vereinbar sind. Also insofern denke ich, wir sollten die Lösung fokussieren.
Ja, also die Arbeitsunfähigkeitstage habe ich nochmal gesehen. Aufgrund psychischer Belastung sind in den letzten Jahren enorm gestiegen. Also da sind wir ja bei dem Thema Gesundheit, Mensch und auch Klima. Wie kann man denn die Unternehmenskultur so ausrichten, dass da alle psychisch entlastet und nicht belastet sind?
Ja, da sind wir so ein bisschen auf der Schnittstelle zwischen ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit. Und das ist ja eigentlich auch das, was auch wirklich Freude macht. Wenn man sich damit beschäftigt, wie die Lösungsvorschläge sind, die es bereits so gibt, dann sehen wir, dass da auch eine psychische Entlastung für viele, viele Menschen drin enthalten wären. Das Umweltbundesamt hat zum Beispiel eine Studie vorgestellt, wo sie sagen, dass es für uns im Sinne der Nachhaltigkeit total sinnvoll wäre, die Wochenarbeitszeit zu reduzieren. Das ist was, was viele Menschen sich wirklich auch herbeisehnen, ne? Wohlstand, mehr Zeit, mehr Entschleunigung, mehr Ruhe. Wir müssen natürlich darauf achten, dass es uns zugleich gelingt, so eine finanzielle Absicherung für die Menschen zu schaffen. Also, dass wir gleichzeitig Leuten Perspektiven aufzeigen, die vielleicht unmittelbar betroffen sind, deren Job vielleicht zum Beispiel in der Automobilindustrie ist oder im Kohlebergbau. Denen müssen wir Lösungen zeigen und gleichzeitig deutlich machen, dass es sehr viel zu gewinnen gibt, gerade an Gesundheit und an Gemeinschaft. Viele Menschen sind sehr einsam.
Auf jeden Fall. Und den Begriff Zeitwohlstand finde ich so wunderbar, weil das auch nochmal so ein Bild schafft uns davon, was wir gewinnen können, wenn wir zum Beispiel etwas weniger arbeiten. Und auf dem Development Future Forum der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima gab es einen Vortrag in diesem Jahr und da gab es ein Zitat des GLS-Bankgründers. Da stand: Die Angst vor einer Zukunft, die wir fürchten, können wir nur überwinden durch Bilder einer Zukunft, die wir wollen. Also das ist das, was Sie meinen. Wir brauchen positive Zukunftsbilder.
Absolut. Bei gleichzeitig Erhaltung der Ehrlichkeit, ne? Also die Situation ist ernst. Wir haben 7 von 9 planetaren Grenzen überschritten. Also ich finde, dass es oftmals auch so eine Gratwanderung ist zwischen einerseits die Ernsthaftigkeit der Lage zu vermitteln. Also das, was wir in diesem Jahrzehnt machen, wird unsere Zukunft für hunderte von Jahren prägen. Insofern sollten wir das bestenfalls da unsere Hausaufgaben machen. Und andererseits dann eben aufzeigen, und das ist keineswegs beschönigt, dass es wirklich viele Veränderungen, die richtig cool wären, also die richtig Spaß machen.
Es heißt ja immer wieder, wir lernen am ehesten, wenn wir selbst wirksam sind. Das bedeutet, wir müssen uns einbringen können. Wie ermöglicht man das im Zusammenhang mit Klimakrisenbewältigung?
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema und darüber habe ich schon viele Tage und Nächte nachgedacht, weil es ist bisher noch so, dass Menschen, die anfangen, sich für Nachhaltigkeit oder Klima zu interessieren, oftmals als erstes anfangen mit individuellen Konsumveränderungen. Also ich esse weniger Fleisch, ich kaufe vielleicht weniger Zeug ein, was ich gar nicht unbedingt brauche. Und das ist natürlich aller Ehren wert. Wir sollten da alle drauf achten. Und gleichzeitig ist es ja verständlich, dass Menschen dann denken, was nützt es jetzt, wenn ich als Lea Dom Dienstag kein Fleisch esse, während Elon Musk irgendwie da unseren Planeten verpulvert. Also das löst eben nicht so ein unmittelbares Gefühl von Wirksamkeit aus. Und es führt auch in gewisser Weise zu einer Problemverschiebung, weil wir dann nämlich an unserem eigenen Verhalten herumdoktern, während andere weiter grob verschmutzen und sozusagen den Blick von sich selbst ablenken. Das heißt, es gilt im Grunde aufzuzeigen, wie wir mitgestalten können. Wir leben zum Glück in einer Demokratie. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich einzubringen, sei es in der eigenen Stadt, in der eigenen Region. Viele Menschen kennen sich super vor Ort aus und wissen, wer sind hier bei mir in der Nähe eigentlich die großen Verschmutzer, wo sind die dicken Bretter, die irgendwie angegangen werden müssten und welche Initiativen kann ich vielleicht auch unterstützen, weil die schon ganz, ganz tolle Arbeit machen. Ganz ähnlich ist es an den Arbeitsplätzen, dass wir schauen, an meinem eigenen Arbeitsplatz, was läuft hier eigentlich schon gut im Sinne der Nachhaltigkeit und was müsste mal angegangen werden. Da sind viele Menschen Experten für. Dieses Wissen können wir anzapfen. Also im Grunde geht es darum, das eigene Handeln, was über die eigenen 4 Wände hinaus geht, mit Klima, mit Nachhaltigkeit zu verbinden und dann ein bisschen auszuprobieren, mutig. Denn eine so große gesellschaftliche Veränderung ist geschichtlich einmalig und da können wir alle mitgestalten und gute Lösungen einbringen und das ist eigentlich das Erfreuliche.
Ich habe manchmal das Gefühl, egal was man macht, es reicht nie. Also dann engagiert man sich an der einen Stelle und dann fällt mir ein, ach Mist, jetzt muss ich doch mit dem Auto fahren, weil mein Zug nicht kommt oder sowas. Oder jetzt habe ich doch natürlich auch, nutze ich irgendwelche, naja, Dinge, die CO2 ausstoßen. Wie kann man das vielleicht auch mit sich selber vereinbaren, dass man eigentlich in einem dauerschlechten Gewissen lebt?
Ja, das ist ein bisschen die Frage, also das berührt 2 Aspekte, die wir aus der Psychologie kennen, nämlich einerseits das Thema Traurigkeit und andererseits das Thema Schuld. Und das ist im Grunde wichtig, bei diesem Thema da auch einmal hinzuschauen, weil es ja so ist, dass wir in einem System leben, in das es gar nicht möglich macht, voll und ganz nachhaltig zu leben, sondern wir machen uns automatisch schuldig, im Grunde nur, indem wir schon die Infrastruktur hier vor Ort nutzen.
Ja.
Und dieses Grundgefühl auszuhalten und gleichzeitig trotzdem aktiv zu werden, uns dem Thema zuzuwenden und ins Handeln zu kommen, erfordert, jetzt kommt ein psychologischer Fachbegriff, Ambiguitätstoleranz. Das heißt, das Aushalten von Widersprüchen. Das klingt jetzt schwierig und es ist auch so, dass nicht alle Menschen das gut hinkriegen, aber im Großen und Ganzen können wir das. Also wir machen das an ganz vielen Stellen. Alleine, wenn wir Leute treffen, denen wir vielleicht ambivalent gegenüberstehen oder wenn wir uns mit bestimmten Themen beschäftigen, die verschiedene Gefühle in uns auslösen, dann haben wir immer wieder dieses Aushalten von Widersprüchen. Und deswegen finde ich das so unglaublich wichtig, dass wir uns untereinander unterstützen, und zwar vor allen Dingen die Menschen, die auf Lösungssuche sind, und zwar selbst, wenn sie noch nicht perfekt sind. Also wir dürfen uns fürs Klima engagieren und dann auch in den Urlaub fliegen, ohne dass wir von anderen entwertet werden. Das macht die Sache kein bisschen besser, sondern demotiviert die Leute, die in irgendeiner Form anfangen, aktiv zu werden. Auch bei eigener Unperfektion dürfen wir uns dem Thema zuwenden und dürfen da was machen. Ansonsten kriegen wir das gar nicht hin.
Ja, und sonst verfällt man auch irgendwann in Panik oder in so eine Resignation, dass man denkt, es bringt ja alles eh nichts, was ich hier versuche. Ich bin so klein und so unwichtig als Hebel in dieser Welt, dass ich da gar nichts bewegen kann. Also da muss man ran. Ich fand eine Sache spannend, nämlich wie viel Änderung von Überzeugung ist überhaupt möglich? Und vielleicht könnten Sie uns nochmal das Tortenmodell vorstellen, Frau Dohm. Nämlich man kann Menschen einteilen in 4 Tortenstücke. Was steht dahinter?
Ah, okay, das kennen Sie schon, das ist doch super. Also ja. Man stellt es sich vor wie 4 Tortenstücke, die nebeneinander stehen, teilt dann praktisch unser Gegenüber in 4 Gruppen ein. Und zwar ich aktiv dagegen, passiv dafür und aktiv dafür, also zum Beispiel für Klimaschutz. Ja. Und wenn ich jetzt mit jemandem spreche, der das alles total überbewertet findet, der findet, dass jetzt mal andere Themen anstehen und dass das mit dem Klima jetzt erstmal in die zweite Reihe rücken muss und so weiter, also eher aktiv dagegen ist, gegen mehr Klimaschutz, dann werde ich das mit dem besten Gespräch der Welt und mit tiefer Überzeugungsarbeit nicht erreichen können, dass diese Person ihre Meinung ändert und sagt, ah, Lea, da hast du ja voll recht, ich ändere jetzt meine Haltung und ich setze mich jetzt auch voll für Klimaschutz ein. So funktionieren wir als Menschen nicht. Sondern mit einem richtig, richtig guten Gespräch kann es uns gelingen, dass diese Person beim nächsten Kontakt vielleicht sich ein bisschen ruhiger verhält. Also praktisch von aktiv dagegen zu passiv dagegen sich weiterentwickelt oder heranreift. Und das ist ein riesiger Erfolg. Und ich finde das wichtig, öffentlich zu machen und deutlich zu machen, weil es in gewisser Weise Erwartungsmanagement betreibt. Viele Menschen arbeiten sich ab an irgendwelchen Angehörigen oder Bekannten, die vielleicht dieses Thema überhaupt nicht auf dem Schirm haben oder total überbewertet finden und so weiter. Und ich finde es wichtig, dass wir da miteinander einerseits im guten Kontakt bleiben. Es nützt überhaupt nichts, wenn wir uns da auseinander dividieren lassen. Und andererseits schauen, dass wir uns auch nicht verstecken müssen mit der Haltung, dass Nachhaltigkeit, dass ein gutes Miteinander, dass Demokratiesicherung, politische Partizipation von hoher Bedeutung ist und das auf eine einladende Art und Weise vertreten.
Also Verständnis auch aufbringen und nicht den anderen gleich verurteilen, wenn er vielleicht nicht das gleiche Leben lebt oder dieselben Dinge tun kann, die man selber tut. Ich glaube, das ist auch etwas, was ganz wichtig ist, dass man nicht erwartet nach einer Diskussion, dass sein Gegenüber dann am Ende die eigene Position vertritt, weil das schafft man eigentlich eh nicht, ne?
Das schafft man nicht, ganz genau. Und ich muss im Grunde ergänzend dazu sagen, dass es auch Situationen gibt, in denen man ein Gegenüber begrenzen muss. Ne? Also wenn das, was andere erzählen, zum Beispiel mit den wissenschaftlichen Fakten nicht mehr vereinbar ist, dann kann es sich auch lohnen zu sagen, stopp, das ist nicht so, ich kann dir das zeigen und dann vielleicht mal einen entsprechenden Artikel rauszusuchen oder so. Also dass wir uns eben nicht auf so Argumente einlassen, die eigentlich gar keine sind.
Ja. Lernen wir eigentlich in Gemeinschaft grundsätzlich lieber und besser? Also wenn ich jetzt an Unternehmen denke, macht es da Sinn, gemeinsam Dinge auszuprobieren und gemeinsam zu scheitern?
Oder gemeinsam was zu schaffen, ne? Es kann auch ein erhebliches Gefühl von Selbstwirksamkeit und Empowerment hinkriegen. Ja, und das ist tatsächlich so, dass es gemeinsam mit anderen besser gelingt. Das heißt, deswegen empfehle ich so gerne, in der eigenen Gemeinde, in der eigenen Stadt, in der eigenen am eigenen Arbeitsplatz aktiv zu werden, weil wenn wir da zusammen mit anderen uns Lösungen überlegen, haben die eine erhöhte Wirksamkeit und sie ändern eben auch die soziale Norm. Das heißt, wir schaffen eine neue Normalität. Wir zeigen damit auch Kollegen, hey, es ist total normal und es macht vielleicht sogar Spaß, das mitzudenken und hier Veränderungen anzustoßen. Und das ist ja das, was wir brauchen.
Sie arbeiten ja auch für KLUG, also die Deutsche Allianz für Klimawandel und Gesundheit, und haben Psychologists for Future mitbegründet. Inwiefern kann auch die Arbeit solcher Verbände dazu beitragen, andere zu motivieren? Also welche Mechanismen stehen hinter der Arbeit dieser Verbände und Bewegungen?
Das ist wirklich, wirklich wichtig und ich denke, ein sehr großer Hebel, und das betrifft vielleicht auch viele, die sich das hier anhören. Also zum Beispiel die Psychologie ist organisiert in Berufsverbänden, und in diesen Berufsverbänden und deren Satzungen steht Nachhaltigkeit noch nicht drin. Und gleichzeitig, wenn wir eine große gesellschaftliche Veränderung hin zur Nachhaltigkeit wirklich schaffen wollen, was sehr wichtig wäre, weil es die Zukunft unserer Kinder sichert, dann müssen eben auch solche Verbände und Institutionen, dazu gehört vielleicht dann in ihrem Fall auch der Journalistenverband oder wo auch immer die Leute dann Mitglied sind, dass die das mitdenken und praktisch auf die eigene Tagesordnung aufnehmen. Und dafür engagieren wir uns an ganz vielen verschiedenen Stellen, und gerade im Gesundheitsbereich funktioniert das auch außergewöhnlich gut im Vergleich zu anderen Sektoren gesellschaftlich, was damit was zu tun hat, dass mehr und mehr Menschen klar wird, dass es erhebliche gesundheitliche Folgen der ökologischen Krisen gibt und dass, wenn wir wirklich ernsthaft Gesundheit schützen wollen, dass wir das dann mitdenken müssen und dass wir das unterbringen müssen. Und auf diese Art und Weise ist es uns zum Beispiel gelungen, das inzwischen in die Ausbildungskurricula, in die universitären Curricula unterzubringen, so dass jetzt die heranwachsenden neuen Kollegen das direkt in ihrer Ausbildung auch entsprechend lernen können. Das ist natürlich von hoher Relevanz, aber in gewisser Weise zu langsam, weil wir auch an die Menschen herantreten müssen, die jetzt bereits im Beruf stehen.
Das heißt, da ist der Zusammenhang zwischen Gesundheit und Klimaschutz natürlich relativ naheliegend. Damit sind wir ja eingestiegen. Also man kann sagen, nur wenn es der Welt gut geht, dann kann es uns auch gut gehen. Also psychische Gesundheit braucht, also oder überhaupt Gesundheit braucht als Voraussetzung eine gesunde Umwelt. Und da sind wir auch bei einem wissenschaftlichen Konzept, nämlich der planetaren Gesundheit, Planetary Health. Was steht dahinter, Frau Dohm?
Planetary Health bedeutet praktisch eine Richtung aus der Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, wie sich unsere Umweltbedingungen auf unsere Gesundheit auswirken. Und das kann man dann durchdeklinieren für jede medizinische Fachgruppe. Also wie wirkt sich das auf die psychische Gesundheit aus? Durch welche Umweltgifte werden Krebserkrankungen begünstigt? Welche Ernährungsweise, welche schädigt zum Beispiel unsere Zahngesundheit? Gerade auch, was die Kinder und Jugendlichen und die älteren Menschen angeht oder Vorerkrankte, chronisch Erkrankte, da sehen wir erhebliche Umwelteinflüsse auf die Krankheitsverläufe und so weiter. Das erforscht Planetary Health. Und es geht noch einen Schritt weiter, weil sich Planetary Health andersrum auch damit beschäftigt, wie sich das Gesundheitswesen selbst auf die Umwelt auswirkt. Es ist nämlich im Moment so, dass das Gesundheitssystem verantwortlich ist für 5-6% der nationalen Emissionen in Deutschland. Das ist irre viel. Wenn wir als Nation nachhaltig werden wollen, was wir vorhaben, dann muss sich auch das Gesundheitssystem an vielen, vielen Stellen weiterentwickeln, bestenfalls eben bei Aufrechterhaltung des medizinischen Standards, den wir gerade haben, und bestenfalls auch nicht irgendwie eruptiv als Desaster, sondern kontrolliert und geplant und so, dass es vielen, vielen Menschen so gut wie möglich geht. Und dafür müssen wir mehr setzen auf Lebensstilfragen, also zum Beispiel auf Ernährung, auf Bewegung und auf ein psychisches gutes Miteinander, weil wir wissen, dass das eine erhebliche Last von Krankheiten mindern kann und so emissionsträchtige Behandlungen reduziert werden in ihrer Häufigkeit. Wir müssen mehr auf Prävention setzen.
Absolut. Also wir sind ja eigentlich gar nicht mehr bei Menschen, sondern schon bei der gesamten Menschheit, wenn man dieses Konzept betrachtet.
Ja, und, absolut.
Ja, und jetzt muss man aber sagen, dass die Leidtragenden in Bezug auf Gesundheit ja immer die Menschen im globalen Süden sind, gerade im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit. Also da lässt sich jetzt schon ziemlich eindeutig erkennen, dass sich der Klimawandel direkt auf die Gesundheit des Menschen auswirkt. Aber auch Klimaschutz wirkt sich im globalen Süden unmittelbar auf die Gesundheit aus, oder?
Ja, es ist tatsächlich, also das, was Sie sagen, stimmt, dass es die Menschen im globalen Süden noch viel, viel mehr betrifft als uns. Und gleichzeitig dürfen wir nicht verbergen, dass es auch hierzulande schon erhebliche gesundheitliche Folgen von den ökologischen Rahmenbedingungen gibt. Also siehe zum Beispiel diese Studie am Anfang mit den Angst- und depressiven Erkrankungen, 3-4%, das betrifft uns auch hierzulande enorm. Aber Sie haben vollkommen recht, im globalen Süden ist das nochmal eine andere Nummer. Und es ist auch im Sinne der Mitmenschlichkeit und einer globalen Gemeinschaft natürlich total wichtig, dass wir da zusammenarbeiten, zumal wir uns davon nicht unabhängig machen können, wie wir ja zum Beispiel auch in der Corona-Zeit gesehen haben.
Das ist natürlich auch unser Fokus hier bei Grad Global. Und man hat schon oft das Gefühl, dass das Leid der Menschen im globalen Süden für viele hier sehr weit weg ist. Vielleicht, wie könnte man das auch mit in die Klimakommunikation einbeziehen, dass es eben auch um den Schutz der Menschen am anderen Ende der Welt geht?
Indem wir deutlich machen, dass Gerechtigkeitsfragen sind, die uns da berühren. Und es ist so, dass die allermeisten Menschen sich gerne gut verhalten möchten. Also, dass wir gerne mit einer Zugewandtheit, mit einer Mitmenschlichkeit durch den Alltag gehen möchten. Wir möchten uns nicht schuldig machen. Und dafür ist es eben so wichtig, diese Möglichkeiten aufzuzeigen und auch den Zusammenhang aufzuzeigen, dass wir mit dem Klimaschutz hier bei uns im globalen Norden eben auch erheblich dazu beitragen, dass Menschen in anderen Ländern geschützt sind und dass wir übrigens auch Fluchtursachen damit ja verringern. Insofern hat es das, was wir hier tun, eine erhebliche Relevanz und diese Zusammenhänge aufzuzeigen, wie unser Verhalten hier in Deutschland tatsächlich auch die Rahmenbedingungen im globalen Süden mitprägt. Das kann Menschen zeigen, wie wichtig das ist und wie hoch die Bedeutsamkeit ist und nochmal motivieren, das hier in die Tat umzusetzen.
Bei Klug benennen Sie ja auch sogenannte Co-Benefits. Also wenn es da um Zusammenhang Klimaschutzprojekte oder Klimaschutz und unser allgemeines Wohlbefinden geht, also gibt es auch Co-Benefits im Zusammenhang mit Klimaschutzprojekten im globalen Süden?
Ganz bestimmt. Also je länger man sich mit Co-Benefits beschäftigt, was ja eigentlich so viel bedeutet wie Win-Win-Situation, also dass ein bestimmtes Handeln auch an anderer Stelle nützt, dann geht einem, also da geht einem Licht auf, wo die überall stecken. Im Grunde ist es ja schon per se ein riesiger Co-Benefit zu sagen, wenn wir uns hier in Deutschland für Klimaschutz engagieren, dann nützt es ganz erheblich auch den Menschen im globalen Süden. Das ist ein krasser Co-Benefit, den wir parallel mitnehmen. Gleichzeitig ist es ein Co-Benefit, dass wir unsere Gesundheit schützen und unser Wirtschaftssystem aufrechterhalten, zukunftsfähig machen. Das heißt, die Co-Benefits von Klimaschutz sind so enorm, dass ich mich oftmals frage, warum wir da nicht aktiver werden. Ich glaube, wir sollten mehr darüber sprechen, was der Nutzen ist, wenn wir das machen und wie gut das Leben sein könnte. Ja, und wir sichern eben auch tatsächlich die Lebensbedingungen von vielen, vielen, vielen Menschen.
Auf der ganzen Welt tatsächlich.
Ne? Auf der ganzen Welt, ja.
Und dafür brauchst du positive Zukunftsbilder, da sind wir auch wieder da. Frau Dohm, was ist denn Ihr persönlicher Antrieb, dass Sie ja auch Ihre Psychotherapiepraxis verkauft haben und sich bei der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit engagieren und sich vor allen Dingen auf dieses Thema so spezialisiert haben?
Also ich schlafe sonst schlecht, das ist die kurze, ehrliche Antwort. Wenn ich mich zu wenig engagiere, dann kriege ich dann schlafe ich einfach schlechter, mein Nachtschlaf ist schlechter. Und wenn ich mich zu viel engagiere, auch. Das heißt, ich brauche die ganze Zeit ein mittleres Ausmaß an Engagement, dann schlafe ich nämlich nachts gut. Und ich mache es natürlich auch, weil ich Kinder habe und weil es wichtig ist und weil es sinnvoll ist. Und ich denke, das ist alternativlos und das ist die Herausforderung, vor der ganz viele Menschen gerade stehen. Wie kann ich das in meine eigene Lebensplanung mit unterbringen, denn das hatten wir ja so nicht auf dem Schirm. Die wenigsten Menschen sind irgendwie durch die Berufsausbildung gegangen und haben gedacht, da mache ich jetzt mal auch noch Klimaschutz mit meinem Thema zusammen. Und das jetzt zu integrieren in die ganzen unterschiedlichen Arbeitsfelder, in die ganzen unterschiedlichen Lebensalltäglichkeiten und zu akzeptieren, dass das ein Thema ist, was nicht mehr weggeht, was uns für den Rest unseres Lebens begleitet, das ist gerade eine große psychologische Herausforderung, vor der viele stehen.
Ja, vielen lieben Dank auch für diese Arbeit, denn wie ich anfangs sagte, wir brauchen die Menschen, weil ohne sie schaffen wir das eben nicht. Und am Ende sind wir auch diejenigen, die davon profitieren, wenn wir alle mitgehen bei diesen Transformationsprozessen. Lea Dohm, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank.
Lea Dohm ist eine der wichtigsten Stimmen der Klimakommunikation. Sie ist Psychotherapeutin, beschäftigt sich seit Jahren mit mentaler Gesundheit im Zusammenhang mit der Klimakrise. Psychologisches Wissen kann dazu beitragen, gesellschaftliche Entwicklungen zu verstehen und die Prozesse konstruktiv zu begleiten. Und sie hat Bücher zu dem Thema geschrieben, zum Beispiel das Buch Klimagefühle, wie wir an der Umweltkrise wachsen, statt an ihr zu verzweifeln. Und das aktuelle Buch heißt Stark im Wandel, wie wir die psychische Gesundheit der Zukunft gestalten. gestalten. Das war wieder eine Folge Grad Global, der Podcast der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Und Sie können uns gerne auch abonnieren. Jeden ersten Freitag im Monat erscheint dann eine neue Folge. Und Sie finden uns überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie Anregungen haben, gerne in die Kommentarspalte oder an podcast@allianz-entwicklung-klima.de. Mein Name ist Anja Backhaus. Auf Wiederhören.